Einen schönen Tag all zusammen. Ich möchte Ihnen allen eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge in einer armen Familie, die in einem unterentwickelten Viertel lebte, wo Nahrung knapp und die Lebensbedingungen schrecklich waren. Ihr Leben lang musste die Familie um das Überleben kämpfen. Oft musste sie betteln und suchte sich für läppische 20 Dollar am Tag jede erdenkliche Arbeit. In extremen Fällen mussten sie sogar das Risiko eingehen, wegen Diebstahls ins Gefängnis geworfen zu werden. Da die Familie nicht genug Geld hatte, um ihren Sohn angemessen großzuziehen, kam es nicht in Frage, ihr zur Schule oder zu einer Ausbildung wegzuschicken, denn das konnten sie nicht oder sie sich nicht leisten. Sie wünschten sich das für ihn und wollten nicht, dass er so aufwuchs wie sie. Und sie liebten ihn sehr. Eines Tages sagten ihm seine Eltern, er müsse seinen eigenen Weg gehen, Arbeit finden und erfolgreich werden. Er war ihre Lösung. Er würde der Erste in der Familie sein, der Erfolg haben würde. Er würde ihr Held sein und sie vor diesem Leben retten. Mit 15 Jahren war er also auf sich allein gestellt und musste alles tun, was nötig war, um das zu tun, was seine Eltern von ihm verlangt hatten. Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, stand er unter großem Druck, da er niemandem kannte und nicht wusste, wohin er gehen oder was er tun sollte. Und auf seiner Suche nach Erfolg wurde er von einigen Teenagern angesprochen, die ihn fragten, woher er käme. Er antwortete ihnen und sagte ihnen auch, dass er Geld verdienen musste. Sie boten ihm an, für sie zu arbeiten. Er ahnte nicht, worauf er sich einließ, und er wusste kaum, was richtig und was falsch war. Zumindest nicht auf die Weise, wie es ihm seine neuen sogenannten Freunde erklärt hatten. Er tat genau die falschen Dinge, um Geld zu verdienen. Eine Zeit lang hatte er mit seinem Job als Dieb ein großes Glück, aber an dem Tag, als er erwischt wurde, verließ ihn das Glück. Plötzlich waren seine Freunde nirgends zu finden und er musste die Konsequenzen tragen, indem er ins Gefängnis geworfen wurde. Mit 18 wurde er aus dem Gefängnis entlassen, hatte seine Lektion jedoch immer noch nicht gelernt und machte genau dort weiter, wo er aufgehört hatte, indem er das Einzige tat, was er in seiner Meinung nach gut konnte. Dieses Mal wurden seine Diebstähle immer schlimmer, da er anfing, mit vorgehaltener Waffe Orte auszurauben, um an so viel Geld wie möglich zu kommen, und es gelang ihm lange Zeit zu entkommen. Auf seine Ergreifung war eine Belohnung ausgesetzt, und er war nun in der ganzen Gegend als gefährlicher Verbrecher mit einem schrecklichen Ruf bekannt. Er war jetzt 21 und gerade als die Situation am schlimmsten war, er war immer auf der Flucht und musste sich ständig umsehen, wurde er schließlich von einer bestimmten Person gefasst und anstatt ihn wieder ins Gefängnis zu werfen, gab man ihm die Möglichkeit eines nagelneuen Lebens, eines komplett neuen Anfangs und des Erfolgs, von dem seine Eltern immer für ihn geträumt hatten. Eine seltsame Situation. Dieser Mann bot ihm eine Ausbildung an, damit er einen tollen Job bekommen und erfolgreich werden konnte. Und er willigte ein, da er nichts zu verlieren hatte. Und ihm wurde endlich klarer, dass sein Lebensstil falsch gewesen war und dass er sich ändern wollte. Er war jetzt 25. Seine Ausbildung war abgeschlossen Und mit harter Arbeit kam der Erfolg, sehr viel Erfolg. Er wurde langsam einer der reichsten Menschen in der ganzen Gegend. Erstaunlicherweise vergaßen die Leute allmählich seinen schlechten Ruf und begannen, ihn wegen seines Geldes auszunutzen. Er hatte wieder viele sogenannte Freunde und er wusste es nicht besser. Ihm wurde gesagt, was er mit seinem Geld machen sollte. Und er verschwendete es buchstäblich für Menschen und unnötige Dinge. Der Erfolg stieg ihm zu Kopf und er konnte sein Geld nicht mehr kontrollieren. Das Geld und seine engen Freunde begannen ihn zu kontrollieren. Sein Reichtum war seine oberste Priorität und das Wissen, das er sich in seiner Ausbildung angeeignet hatte, um erfolgreich zu sein, begann langsam zu schwinden. Geld und Reichtum können tödlich sein. Er fing an zu vergessen, was seine anfängliche Absicht gewesen war, wurde egoistisch und geriet wieder in dieselben Probleme wie zuvor, obwohl beide Situationen unterschiedlich waren. Doch nun hatte er sein Geld nicht mehr unter Kontrolle und ging sorglos damit um. Er fühlte sich wieder ganz allein und fing an, seine Eltern zu vermissen. Er war nun 30 Jahre alt und wollte seine Eltern sehen und sich erkundigen, wie es ihnen ging. Er war so in seinen eigenen Erfolg vertieft gewesen, dass er sie fast vergessen hatte. So kam der Tag, an dem er sie besuchte. Und als er sich dem alten, verfallenen, von Termiten befallenen Haus näherte, begann der Boden plötzlich heftig zu beben. Er versuchte, das Gleichgewicht zu halten und eilte in das Haus, das langsam anfing, über ihm zusammenzubrechen. Alle Schmerzen beiseite, konnte er nur daran denken, zu seinen Eltern zu gelangen. Er rief nach ihnen und sie reagierten verängstigt und aufgeregt zugleich. Sie waren im Nebenzimmer eingeschlossen von Trümmel und Feuer und es fiel ihm äußerst schwer, zu ihnen zu gelangen. Das Beben wurde stärker und der Boden tat sich direkt zwischen ihnen auf. Er wusste, dass seine Eltern es nicht überleben würden, wenn er nichts unternehmen würde, um sie zu retten. Er wusste auch, dass sein Leben in Gefahr sein würde, wenn er ihres retten wollte. Doch das war für ihn keine Alternative. Er sprang über den immer größer werdenden Riss im Boden und schaffte es kaum auf die andere Seite. Er umarmte seine Eltern schnell und sagte ihnen, dass es ihm leid täte, nicht früher dort gewesen zu sein. Dann schnappte er sich einen Holzbalken und warf ihn über den Riss, um das Loch zu überbrücken, damit sie auf die andere Seite gelangen konnte. Er wusste, dass die Zeit drängte, da der Balken immer instabiler wurde und das Feuer immer stärker wurde. Er ließ seine Mutter zuerst hinübergehen und dann seinen Vater, der sich abmühte, da der Balken anfing nachzugeben und er springen musste, um auf die andere Seite zu gelangen. Er wusste, dass er es nicht schaffen würde und rief ihnen zu, wie sehr er sie liebte. In dieser Geschichte finden Sie viele symbolische Bedeutungen, die ich anhand biblischer Beispiele erläutern möchte. Einige dieser Grundsätze lassen sich auch persönlich anwenden. Aber zuerst möchte ich sagen, dass es in dieser Geschichte nicht um mich oder meine Eltern geht. Tatsächlich geht es um niemanden Bestimmten. Es ist einfach eine Geschichte, die ich mir von mehreren Jahren ausgedacht habe. Also dies wird hoffentlich etwaige Verwirrung oder Misstrauen ausräumen, die bei Ihnen oder einigen von Ihnen aufgekommen sein könnten. Aber ich möchte die Geschichte noch einmal rezensieren, bestimmte Aspekte hervorheben und sie anhand von Beispielen, die darauf Bezug nehmen könnten, mit der Bibel vergleichen. Zu Beginn der Geschichte wollten die Eltern des Jungen, dass er seinen eigenen Weg geht, um erfolgreich zu werden. Obwohl sie arm waren und ihm keine Ausbildung ermöglichen konnten, erwies sich dies als problematisch, da ihm die Anleitung seiner Eltern fehlte. Was lesen wir in Sprüche 29, Vers 15? Sprüche 29, Vers 15. Rute und Tadel gibt Weisheit, aber ein Knabe, die sich überlassen macht, seine Mutter Schande. Er war auf sich allein gestellt, um ein neues Leben zu beginnen und erfolgreich zu sein. Eltern müssen alles tun, um ihr Kind im Herrn Gottes Lebensweg zu unterweisen. Aber das Kind jedoch muss eine Entscheidung treffen. Also er traf Menschen, die er für Freunde hielt, geriet aber in die falschen Kreise und begann Dinge zu tun, die falsch waren. In seinem Fall konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Was ist mit uns? Waren wir schon einmal in eine solche Situation, in der wir die falschen Menschen trafen und versucht waren, Dinge zu tun, von denen wir wussten, dass sie falsch waren? Was sagt die Bibel zu solchen Situationen in Sprüche 1, Verse 10 bis 19? Sprüche 1, Vers 10. Angefangen, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund. Wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, und die Frommen sollen sein wie die, welche hinunter in die Grube fahren. Wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen, wage es mit uns. Einen Beutel nur soll es für uns alle geben. Mein Sohn, wandel den Weg nicht mit ihnen, halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad. Vers 16. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Denn es ist vergeblich, das Netz auszuspannen von den Augen der Vögel. Vers 18. Sie aber lauen ihrem eigenen Blut auf und trachten einander nach dem Leben. So geht es allen, die nach unrechten Gewinn trachten. Er nimmt ihnen das Leben. Und dann weiter Kapitel 4. Verse 14 bis 19. Sprüche 4, Vers 14. Komm nicht auf den Pfad der Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Lass ihn liegen und geh nicht darauf. Weiche von ihm und geh vorüber. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht übel getan, und sie ruhen nicht, ehe sie nicht jemanden zu Fall gebracht haben. Sie nähren sich vom Brot des Frevels und trinken vom Wein der Gewalttat. Vers 18. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Vers 19. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Er geriet schließlich deswegen in Schwierigkeiten. Er erntete, was er gesät hatte. Er litt unter den Konsequenzen. Galater 6, Verse 7 und 8. Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Aber das war nicht genug. Er lernte seine Lektion nicht, nachdem er das erste Mal erwischt worden war, und machte einfach weiter wie vorher. Er dachte, er täte das Richtige, aber er machte sich nur etwas vor. Sprüche 16, Vers 25. Sprüche 16, Vers 25. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Er hatte seine Lektion nicht wirklich gelernt und war immer noch nicht völlig davon überzeugt, dass das, was er tat, falsch war. Doch das sollte sich alles ändern und seine Augen öffneten sich langsam. Dann traf er eine bestimmte Person, einen neuen Mann, die seinen Bekehrungsprozess einleitete, und er fing nun an, alles richtig zu machen, um erfolgreich zu werden. Das lesen wir im Psalm 1, Vers 3. Psalm 1, Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein Beispiel dafür ist Josef in 1. Mose 39, Verse 2 und 3. 1. Mose 39, Vers 2. Da lesen wir, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägyptes Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seine Hand glücken. Vers 23. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Er studierte viel und erlangte immer mehr Wissen, wodurch er erfolgreich wurde. Und wir müssen uns daran erinnern, wo all unser Erfolg und unser Wissen herkommen. Prediger 5, Vers 19. Prediger 5, Vers 19. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Wir müssen aber auch aufpassen, dass uns unser Erfolg und unsere Segnungen nicht zu Kopf steigen und wir vergessen, Gott zu danken. Reichtum und Segen bringen auch Prüfungen mit sich. Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Segen nicht missbrauchen. Zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 8, Verse 11 bis 19. 5. Mose 8, Vers 11. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, und deine Rinde und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen, Skorpione und laute Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen, und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dich hernach wohltäte. Vers 17. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Vers 19. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Diese bestimmte Person, die der junge Mann traf, stellte eine große Veränderung in seinem Leben dar. Ihm wurden endlich die Augen geöffnet, vom Unrecht zum Rechten. Und er erkannte, dass das, was er in der Vergangenheit getan hatte, falsch gewesen war. Und das ist auch für uns persönlich ein großartiges Beispiel. Wir hatten uns im Bekehrungsprozess bei der Taufe vom alten zum neuen Menschen gewandelt. Römer 6, Verse 1 und 2. Römer 6, Vers 1. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Und weiter in Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr, entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Vers 17. Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Vers 18. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Unrechtigkeit zu immer neuer Unrechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, deren ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde, Vers 23, sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So wie dieser Mann ein Sklave der Sünde war, waren auch wir es. Und wir mussten diesen Lebensstil aufgeben. Kapitel 8, Römer 8, Verse 6 bis 9. Römer 8, Vers 6. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Doch geistlich gesinnt ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Vers 8. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Dieser junge Mann wurde sehr reich. Und nun fingen die Leute an, ihn auszunutzen. In Sprüche 14,20 heißt es, der Arme ist verhasst, auch seinem Nächsten, aber die Reichen haben viele Freunde. Ebenso in Sprüche 19, Vers 4. Aber die Macht des Reichtums begann ihn zu beherrschen. Lesen wir Prediger 5, Vers 9. Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Und Gott warnt solche Menschen in Jeremia 9, Vers 23. Jeremia 9, Vers 23. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Gericht über Unbeschnittene. Und dann weiter in Jakobus 5. Jakobus 5, Verse 1 bis 6. Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Vers 4. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt. Der Schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Vers 5. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und euer Herzen gemästet am Schlagtag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Satan versucht erneut durch seinen Reichtum und durch seine sogenannten Freunde in sein Innerstes zu gelangen. Psalm 62, Vers 11 besagt, dass wir unser Herz nicht auf Reichtum richten sollen. Das war Psalm 62, Vers 11. Und genau so wird Satan uns angreifen. Ein Beispiel dafür findet sich in Hiob 31, Verse 24 bis 28. Hiob 31, angefangen Vers 24. Hab ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Hab ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Hab ich das Licht angesehen, wenn es hell leuchtete, und den Mond, wenn er herrlich dahinzog, dass sich mein Herz heimlich betören ließ, ihnen Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand? Vers 28. Das wäre auch eine Missetat, die vor die Richter gehört, denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Satan versuchte auch Jesus, indem er ihm alle Königreiche dieser Welt versprach, wenn er sich nur bereit erklärte, ihn anzubeten, Matthäus 4. Menschen tappen in die Falle und in die Versuchung, weil sie aus den falschen Gründen reich werden wollen. Dies ist die Wurzel allen Übels. Wir sollten nicht auf Reichtum vertrauen, sondern auf Gott. Zurück zu unserer Geschichte. Der junge Mann hatte wieder dieselben alten Probleme, die ihn schon beim ersten Mal in Schwierigkeiten gebracht hatten. Wir lesen Markus 4, 19, und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Das war Markus 4, Vers 19. Wir müssen sehr vorsichtig sein, materielle Dinge nicht über Gott zu setzen. Das kennen wir sicher. Weil wir nicht perfekt sind, machen wir Fehler. Und das liegt in unserer fleischlichen Natur. Ich spreche nicht von der unvergebenen Sünde, sondern davon, dass wir, wenn wir sündigen, Gott um Vergebung und Kraft bitten müssen, damit wir nicht immer wieder in dieselben Probleme verwickelt werden. Doch wir dürfen es nicht so weit kommen lassen. Da müssen wir aufpassen. 2. Petrus 2, Verse 20 bis 22. 2. Petrus 2, Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Vers 21. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Vers 22. Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: Der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Und das ist sehr gefährlich, und wir müssen auf der Hut sein. Gegen Ende der Geschichte wurde ihm klar, dass er wieder ganz alleine war. Er vermisste seine Eltern, machte sich auf die Suche nach ihnen und erinnerte sich daran, was sie ihm gesagt hatten. Sprüche 4, Vers 1. Sprüche 4, angefangen, Vers 1. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters, merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre, verlasst meine Weisung nicht. Vers 3, ein Sohn war ich bei meinem Vater, zart und einzig von vor meiner Mutter. Da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Vers 5, erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes, verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Vers 7, denn die Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie herzest. Vers 9. Sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone. Höre, mein Sohn, und nimm an meine Rede, so werden deine Jahre viel werden. Ich will dich den Weg der Weisheit führen, ich will dich auf rechte Bahn leiten, dass, wenn du gehst, dein Gang dir nicht sauer werden, und wenn du läufst, du nicht strauchelst. Vers 13. Halte fest an der Zucht, lass nicht davon, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Dies ist ein hervorragendes Beispiel. Denn wir erinnern uns, woher unser Lernen und unsere Weisheit stammt. Und ich persönlich habe das erlebt. Mir wurde die Wahrheit gelehrt und ich habe dafür gesorgt, dass ich nicht davon abweiche. Und das ist vor allem meinen Eltern zu verdanken. Und ohne sie wäre ich nicht in diese Situation. Am Ende der Geschichte änderte er seine Meinung und gab seine selbstsüchtigen Wege auf, weil er bereit war, sein Leben zu opfern, um seine Eltern zu retten. Wenn wir in eine ähnliche Situation wären, würden wir wahrscheinlich dasselbe tun. Hoffentlich werden wir nie in eine solche Situation geraten. Aber wir alle bringen Gott ständig Opfer dar. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So wie Christus sein Leben für uns geopfert hat. Epheser 5, Verse 1 und 2. Epheser 5, Vers 1. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabenopfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Was sagt Jesus zu uns in Johannes 5, Verse 12 und 13? Ich lese einfach, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das war Johannes 15, Verse 12 und 13. Wir alle empfinden große Liebe füreinander, zumindest sollten wir das. Denn wie wir im Laufe unseres Lebens schon oft gehört haben, sollten wir einander lieben. Für die letzte Stelle, 1. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Diese Opfergeschichte könnte auch als Liebesgeschichte betrachtet werden. Nicht als die typische Liebesgeschichte, die wir alle kennen, denn sie zeigte einen Sinneswandel eines jungen Mannes und eine tiefe Liebe zu seinen Eltern, der bereit war, sein Leben zu geben, um ihres zu retten. Genauso sollten auch wir gegenüber unseren Nächsten und Gott dieselbe Einstellung haben. Bereit zu sein, unser Leben für sie zu opfern. Denken Sie daran. Wir sind alle eine Familie, die füreinander sorgt. Und bald werden wir alle verherrlichte Teil von Gottes Familie sein.